ARD Sounds.
Wir schaffen das Habeck'sche Heizungsgesetz ab. Das haben wir versprochen, das halten wir. Der Heizungskeller wird damit wieder zur Privatsache. Die Bürger haben wieder die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie heizen. Wir stellen Technologieoffenheit her. Alle Heizungsarten sind wieder möglich.
Hallo zusammen, ich bin Susanne Tappe und ihr hört das ARD Klima Update. Jeden zweiten Mittwoch neu in unserer App ARD Sounds und wo ihr sonst noch so eure Podcasts hört. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, die schwarz-rote Bundesregierung plant, das Gebäudeenergiegesetz zu reformieren. Dabei soll vor allem eine Regel gestrichen werden, die die vorige Regierung mit Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaminister eingeführt hatte. Die Regel nämlich, dass neue Heizungen zukünftig 65% der von ihnen bereitgestellten Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugen müssen. Stattdessen darf man sich, so sehen es die bisherigen Eckpunkte zum neuen Gebäudemodernisierungsgesetz vor, wie früher eine fossile Öl- oder Gasheizung einbauen lassen. Vorausgesetzt, sie läuft ab 2029 mit mindestens 10% Biobrennstoff, also zum Beispiel mit Biogas oder Wasserstoff. Das meint Jens Spahn mit Privatsache. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt meine Entscheidung auch immer ein bisschen wie mein Problem. Denn das heißt ja, die ganze Verantwortung, die richtige Heizung für mein Haus, meinen Geldbeutel und nicht zuletzt fürs Klima auszuwählen, die liegt damit wieder bei mir.
Das ARD Klima Update.
Frei nach unserem Motto vom Problem zur Perspektive wollen wir uns deshalb heute schlau machen zum Thema Wärmepumpen. Denn betrieben mit Ökostrom sind sie zumindest fürs Klima wohl die beste Lösung. Aber sind die nicht so teuer? Und funktionieren die nicht nur im Neubau? Das wollen wir klären. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch am Fall von meinem Kollegen Nicolas Lieven. Er hat sich vor anderthalb Jahren eine Wärmepumpe einbauen lassen und erzählt uns, wie aufwendig das war, ob er seitdem Heizkosten spart und ob sich seine Nachbarn schon beschwert haben, weil der Kasten im Garten zu laut brummt. Vielleicht denkt ihr jetzt gerade, also ganz ehrlich, mich interessieren vor allem die Betriebskosten, denn ich bin Mieter. Das heißt, ich darf nicht über die neue Heizung entscheiden, muss aber am Ende dafür bezahlen. Die Regierung sagt dazu, das neue Gesetz, das bis zum Sommer in Kraft treten soll, werde sozial verträglich, auch für Mieter. Wie es dazu aussehen müsste, frage ich am Ende dieser Folge Martin Pehnt. Er ist Energiewissenschaftler und Leiter des Instituts für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Und natürlich will ich von ihm auch wissen, was das alles eigentlich für den Klimaschutz bedeutet. Jetzt aber erstmal rein in den Heizungskeller. Hallo Nicolas.
Hi, grüß dich Susanne.
Erzähl, wann hast du dich für den Einbau einer Wärmepumpe entschieden und vor allem warum?
Also ehrlich gesagt ist das ein ganzes Stück zurück. Das war so das erste Angebot, haben wir uns eingeholt im August 22. Jetzt, wenn man so zurückblickt, das war ein halbes Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs. So. Und wir haben sowieso vorgehabt, irgendwann alles auf Strom umzustellen. Zunächst aus Klimaschutzgründen, muss ich einfach sagen. Wir haben zuerst eine PV-Anlage, also Photovoltaikanlage, aufs Dach gemacht, irgendwann ein E-Auto gekauft. Das war so der erste Schritt. Und irgendwann haben wir gesagt, soll auch eine Wärmepumpe kommen. Und damit wollten wir eigentlich zunächst nochmal warten. Und dann kam eben der Einmarsch Russlands in die Ukraine und dann sind die Gaspreise nach oben geschossen. Und dann haben meine Frau und ich gesagt, wir rechnen uns das nochmal durch und haben beschlossen, wir ziehen das jetzt einfach vor, sofern, und jetzt kommt der große Punkt, sofern wir jemanden finden, der diese Wärmepumpe bei uns auch einbaut. Und das war ein echtes Problem. Nochmal, August 22 haben wir das erste Angebot bekommen und September 24, also gute zwei Jahre später war es eingebaut. Ich habe gerade nochmal geschaut, die Abschlussrechnung haben wir gekriegt am 14.09.2024.
Ja, ich kann mich erinnern, Handwerker zu finden war damals schon ein Lottogewinn.
In der Tat.
Lass uns kurz über das Setting reden. Also du hast ein Haus im Grünen, südlich von Hamburg. Ich war da schon, deswegen kann ich sagen, es ist wirklich sehr, sehr schön da, sehr idyllisch. Ja. Aber wichtiger für unsere Zuhörer dürfte sein, wie sind denn die Gegebenheiten? Also wie groß ist das Haus, wie alt, wie gut gedämmt und worüber hast du dir vielleicht sonst noch Gedanken gemacht mit Blick auf die Wärmepumpe?
Jetzt gebe ich ihr persönliches Preis. Soll ich das tun? Ja, ich mache es.
Ja, bitte.
Also Baujahr 2000. 2012, so ein typisches Elbmarschhaus ist das. KfW 70, das ist der Standard. Das heißt, es ist jetzt nicht der allerneueste Schick, aber man sagt so 70% braucht man der Energie von so einem heutigen Standardhaus. Also es ist relativ gut gedämmt. Wir haben dreifach verglaste Fenster. Wir haben Fußbodenheizung und Größe so ungefähr 200 Quadratmeter. Was wir nicht haben, ist ein Keller. Hat man da nicht. Und wer da wohnt, der weiß auch warum. Da gibt es halt hin und wieder mal Hochwasser von der Elbe. Und zwar nicht, dass die über den Deich schwappt, sondern das drückt dann von unten. Und das will man ehrlich gesagt im Keller nicht haben. Und wenn man sich einen Keller baut, dann ist er richtig, richtig, richtig teuer. Haben wir schön bleiben lassen. Also Hauswirtschaftsraum, das ist üblich da. Bei uns ist der allerdings relativ klein. Ah, ich muss es zugeben. Also da steht auch wirklich viel drin. Waschmaschine, Trockner, Schuhregale und so weiter und so weiter. Und eben die Gasheizung. So, und jetzt kommt so ein ganz wichtiger Punkt, weil du hast dann immer einen Wasserspeicher natürlich drin, den kannst du wieder ersetzen, auch wenn die Wärmepumpe kommt. Aber die Gastherme ist relativ klein, das ist ein relativ kleiner Schrank in so einem Einzelhaus an der Wand. Und da musst du halt irgendwas finden bei einer Wärmepumpe, was da so ungefähr hinpasst. Und die Außeneinheit gibt es natürlich bei uns auch, die ist relativ groß, die steht aber draußen. Das ist wie so ein halbhoher Schrank, muss natürlich auch irgendwie passen. Wir haben den so ziemlich dicht an die Hecke gebaut, sag meinem Nachbarn nix, unter so einem Birnbaum. Und da fällt halt hin und wieder auch mal ein Blatt runter. Das ist nicht ganz so super, aber ich hatte jetzt einen Handwerker da, der hat gesagt, ach, wenn da mal ein Blatt reinfällt, ist nicht so schlimm.
Ja. Okay, sag mal, abgesehen davon, dass ihr keinen Keller habt, klingt euer Haus aber natürlich ziemlich ideal für den Einbau einer Wärmepumpe. Also gut gedämmt, hast du gesagt, Fußbodenheizung. Und so gut sind die Voraussetzungen natürlich nicht bei jedem Haus. Hört man ja immer wieder, wenn du einen unsanierten Altbau hast mit Heizkörpern an den Wänden, dann kannst du das vergessen mit der Wärmepumpe. Dazu möchte ich an der Stelle ganz kurz sagen, bevor jetzt irgendwer abschalten will, das stimmt nicht. Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg hat nämlich den Praxistest gemacht. Die Forscher haben in mehr als 40 ältere Häuser, in denen eine Wärmepumpe steht, ihre Messtechnik eingebaut und haben dann ein Jahr lang die Verbrauchsdaten gesammelt. Und die Frage war, funktioniert das und vor allem funktioniert das gut mit einer Wärmepumpe im Altbau? Und die Antwort, die sei eindeutig, das sagt Forschungskoordinator Marek Miara.
Wir haben eindeutig herausgefunden, dass es geht, dass man mit Wärmepumpen auch alte, nicht sanierten Gebäuden heizen kann, dass auch Gebäude mit Heizkörper, nicht unbedingt mit Fußbodenheizung, für die Wärmepumpen geeignet sind und auch, dass die Preise oder die Kosten nicht explodieren, wenn die Wärmepumpe nicht perfekt läuft.
Natürlich habe auch die Wärmepumpentechnik Grenzen, sagt er, und manchmal sei es schon sinnvoll, erst einmal das Haus zu sanieren. Dafür hat er auch eine Faustformel.
Wenn das Haus mehr als 150 vielleicht Kilowattstunden Wärme pro Quadratmeter und Jahr braucht, dann würde ich mir zuerst immer die Frage stellen, soll ich nicht zuerst mit dem Haus etwas machen? Das bedeutet nicht, dass die Wärmepumpe nicht in der Lage ist, auch in schlechteren Häusern zu machen, aber bei dieser Grenze muss man sich tatsächlich Gedanken machen.
Aber die Behauptung, dass Wärmepumpen im unsanierten Altbau nicht funktionieren, die gilt definitiv als überholt. Und weil wir ja heute nur einen Fall, nämlich den Fall von Nikolas, besprechen, möchte ich euch an der Stelle auch noch eine Fernsehdoku vom SWR empfehlen. Die haben sich drei sehr unterschiedliche Fallbeispiele angesehen, ganz viele zusätzliche Infos recherchiert und den Link zu dieser Doku, den packe ich euch in die Shownotes. Jetzt aber zurück zu dir, Nikolas. Für was für eine Wärmepumpe hast du dich denn entschieden? Du hast gerade schon gesagt, Wasserspeicher. Ich vermute Luft-Wasser-Wärmepumpe. Und vor allem, woher wusstest du denn, was muss die können? Wie viel Power muss die haben? Wie groß muss die sein?
Das ist das Schöne. Ich musste das gar nicht wissen. Das wusste der Installateur und das wusste der Energieberater. Die muss tatsächlich richtig dimensioniert sein. Das musste ich auch erstmal lernen. Ich habe zunächst gedacht, möglichst groß, dann wird das Haus auch schön warm. Nee, ist falsch. Also wenn sie zu gering bemessen ist, dann rötelt die einfach immer auf Hochtouren und da springt ein sogenannter Heizstab an. Musst du dir vorstellen, dann heizt du dein Haus mit so einer Art Tauchsieder. Das kennt man vielleicht noch aus dem Chemieunterricht. Ist nicht so richtig effektiv. Also bleiben lassen. Zu groß bemessen ist auch überhaupt gar nicht gut. Warum? Weil die dann halt ständig an- und ausgeht, weil sie immer sagt, oh, ich leiste ja viel mehr, als ich brauche, also gehe ich an und aus. Ganz schlecht für die Pumpe, ganz schlecht für den Verbrauch. So, was haben wir jetzt? Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, eine von Bosch. Und jetzt wird es für Fachleute. So, CS5800 IAW Kompress, wandhängend. Das war bei uns wichtig, weil wir, wie gesagt, relativ wenig Platz haben. So, und dann gibt es noch eine Außeneinheit, Monoblock AB7ORS. So, jetzt kann jeder googeln. Übrigens Speicher auch noch dazu. 277 Liter Wasser. So, damit das also vorgehalten wird. Ja, hört sich wahnsinnig viel an. Ist ganz schnell leer, kann ich dir sagen. Wie auch immer. Also, das ist die Pumpe.
Okay, also für die Nicht-Experten wie mich, fassen wir das nochmal zusammen und übersetzen kurz. Also, es gibt einen Kasten draußen und der zieht mit einem großen Ventilator Luft nach innen. Und die Wärmeenergie der Luft, sogar im Winter, die wird von einem sogenannten Kältemittel aufgenommen und dann von einem Kompressor verdichtet. Dadurch erhöht sich die Temperatur und damit wird dann das Wasser aufgeheizt, was eben in die Heizungsrohre fließt, in eurem Fall in die der Fußbodenheizung. Und deswegen braucht man eben besagte Außeneinheit, Gerät im Haus mit dem Kompressor, aber eben auch diesen Wasserspeicher. Und jetzt die entscheidende Frage, wie teuer waren das alles?
Teuer. Also die eigentliche Hardware, also der Kern, das, was ich gerade beschrieben habe, kostet so um die 13.000 Euro. Da denken jetzt viele, das geht ja für eine Wärmepumpe. Aber jetzt kommt's, du musst den Einbau natürlich bezahlen, den Umbau bezahlen. Dann kommen Erdkabel, dann bohren die Handwerker durch die Wand, weil ja dann die Verbindung geschaffen werden muss zum Außengerät. Dann musst du dann ein Fundament bauen, dann muss der Elektriker kommen und so weiter und so weiter. Und am Ende steht unter der Rechnung so ein Betrag von gut 30.000 Euro.
Oh krass, also mehr als die Hälfte der Kosten waren gar nicht die Wärmepumpe an sich, sondern das Drumherum. 30.000 Euro, eine Gasheizung hättest du wahrscheinlich für etwa die Hälfte bekommen, oder?
Ja, muss man vielleicht noch dazu sagen, unsere Gasheizung lief ja noch. Wir wollten nicht Gefahr laufen, dass die irgendwann ausfällt und dass wir dann irgendwann sagen, wir müssen jetzt aber ganz dringend und kriegen dann nichts. Also das erstmal dazu. Ja, und eine Gasheizung hätte uns, also wenn wir es mit diesen 30.000 Euro vergleichen, noch nicht mal ein Drittel gekostet. Wir haben uns erkundigt, hätten wir austauschen können, noch nicht mal ein Drittel, inklusive Einbau. Weil man ja die alten Rohre hätte einfach benutzen können, jetzt einfach dazwischen gepackt, ausgetauscht, wäre deutlich günstiger gewesen.
Verstehe. Jetzt warst du aber auch sehr früh dran und Wärmepumpen sind doch inzwischen billiger geworden, oder? Auch weil jetzt viel aus China kommt?
Ja, war da auch schon so. Muss immer so ein bisschen unterscheiden, was man möchte bei der Hardware. Das heißt immer wieder, die Preise sind irgendwie gefallen, aber wie gesagt, es gab früher auch schon günstige Angebote und die große Frage ist halt immer, was willst du haben? Hast du vielleicht auch Vertrauen? Suchst du dir vielleicht auch einen Handwerker in deiner Region? Das war uns einfach wichtig. Erstens, um ja die örtlichen Handwerker so ein Stück weit zu stärken und auch zu unterstützen, aber letztendlich auch, um jemanden zu haben, der einfach greifbar ist und der in der Nähe ist. Und ein großes Problem ist immer, wenn du irgendeine Heizung mitbringst, ich sage es mal salopp Tiki-Taki-Heizung, und dann suchst du einen Handwerker dafür. Das Problem ist, die Handwerker müssen, wenn sie die Heizung einbauen, dafür dann Garantie bzw. Gewährleistung geben. Und das ist ganz schwer, einen Handwerker zu finden, der sagt, ich nehme dein Billigmodell, das du irgendwo geschossen hast, baue das für dich ein und übernehme jetzt dafür auch noch die Garantie. Ich sag mal, da beißt man doch des Öfteren auf Granit. Ich habe gehört, dass es echte Probleme gibt, wenn man so verfährt. Von daher, für uns war wichtig, dass der Handwerker quasi die Heizung mitbringt, dass er weiß, was er da tut, dass er sich da auskennt vor allen Dingen, weil wir kennen uns nicht aus. Ich lege da keine Hand an. Und das war uns, wie gesagt, wichtig.
Jetzt heißt es ja immer, man könnte auch bis zu 70% der Kosten gefördert bekommen vom Staat, also vom Staat übernommen, maximal 21.000 Euro. Hast du das gemacht und hast du das komplett gekriegt?
Es gibt tatsächlich diesen Zuschuss, dieses Programm 458 Heizungsförderung für Privatpersonen in Wohngebäuden. Ganz wichtig vom Staat, Geld heißt von der KfW, das heißt von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. So, da gibt es, wir gehen noch mal kurz ein bisschen ins Detail. Es gibt eine Grundförderung, 30%. Dann gibt es noch mal 5%, wenn du ein klimafreundliches Kältemittel benutzt. Das war in unserem Fall so. Das ist Propan bei uns, R290. Die Fachleute werden wissen, wovon ich rede. Ich weiß es nicht. Dann gibt es noch den Geschwindigkeitsbonus. Also wenn deine Öl- oder Gasheizung noch funktioniert, das sind nochmal 20% on top. Und dann, Achtung, gibt es noch einen Extrabonus für Haushalte mit niedrigem Einkommen. Maximal 40.000 Euro zu versteuerndes Haushaltseinkommen, dann bekommst du die auch noch. So, und wer jetzt mitgezählt hat mit diesen vielen, vielen, vielen Zahlen, kommt auf 85%.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt aber mehr.
Ja, genau. Und bei 70 ist Schluss, da ist der Deckel drauf. 70%, maximale Kosten 30.000, also für deine Heizung, wäre in unserem Fall so gewesen, bekommst du also maximalen Zuschuss 70%, 21.000 Euro. Das wäre das Maximum gewesen.
Übrigens, Geschwindigkeitsbonus, wenn deine alte Öl- und Gasheizung eigentlich noch funktioniert. Ich habe gelesen, diese Idee, ich warte, bis das Ding im Keller verreckt, dann habe ich ja eh keine Wahl und dann entscheide ich mich vielleicht für die Wärmepumpe und für die Förderung. Das funktioniert so nicht, sondern angenommen, meine Heizung geht kaputt, dann müsste ich zumindest einen Installateur finden, der die nochmal vorübergehend ans Laufen bringt, bis der Förderantrag gestellt ist und durch ist, weil sonst keine Förderung. Also das muss man wissen, ne?
Ja, und viel Kleingedrucktes muss man auch noch wissen. Wir haben zum Beispiel gedacht, wir kriegen die Grundförderung 30%, die 5% für das klimafreundliche Kältemittel und den Geschwindigkeitsbonus, weil unsere Gasheizung lief ja noch, also nochmal 20% on top. Wir haben uns also auf 55% gefreut. Zack, nee, wurde es nicht, weil diesen Geschwindigkeitsbonus kriegst du nur, wenn deine Gasheizung mindestens 20 Jahre alt ist. Unsere war es nicht zu dem Zeitpunkt. Wir hatten gute 10 Jahre beziehungsweise 12. Das heißt, bei uns waren es am Ende tatsächlich 35% und jetzt 30.000 Euro, 35% ungefähr 10.000 Euro. Ich kann an der Stelle allerdings nur noch mal sagen, man muss sich wirklich beraten lassen, weil in diesem neuen Gesetz, also es ist ja nicht das Gebäudeenergiegesetz, sondern das neue Gesetz heißt Gebäudemodernisierungsgesetz. Da soll es keine Pflicht mehr geben, sich beraten zu lassen von einem Energieberater. Ich sag mal, so aus eigener Erfahrung, schlechte Idee, weil es geht um ganz viel Berechnung, die Wärmepumpe muss passen, es geht auch um die Förderanträge, sind nicht wahnsinnig schwer, aber ich war total happy, dass ich jemanden hatte, der mich beraten hat und der mir gesagt hat, an welcher Stelle wir das richtige Kreuz machen, welche Formulare wir anhängen müssen und so weiter und so weiter. Ja, das kostet ein bisschen was, also bei uns waren es so, glaube ich, um die 800 Euro, aber ganz ehrlich, es lohnt sich.
Ja, also ich würde mich auch immer beraten lassen, das wäre mir viel zu heikel. Aber gut, soweit zum Papierkram. Lass uns mal die Hände schmutzig machen jetzt. Wie groß war denn die Baustelle und wie staubig wurde es? Weil ich meine, ihr habt ja in dem Haus gewohnt in der Zeit, da ist das ja schon ein Faktor, ne?
Ja, das ist ein Faktor. Also die Handwerker waren super, so sage ich jetzt erstmal vorneweg. Aber der Einbau war wirklich, wirklich aufwendig, wird ganz viel gebohrt, drinnen, nach draußen, Hauswand, wird alles neu verlegt, Pflastersteine hochgenommen und so weiter. Wenn du nur eine Gastherme hast, die wird quasi die alte ausgebaut, die neue eingebaut, geht das relativ einfach. Bei einer Wärmepumpe ist das komplett anders. Ich sag nur, der Auftrag hatte 5 DIN A4 Seiten, weil so viele Schalter dabei waren und neue Leitungen dabei waren und so weiter und so weiter. Die Handwerker waren eine gute Woche dabei, haben wirklich, wirklich richtig geackert und für uns hieß das übrigens eine Zeit lang keine Heizung und kein Wasser. Das war nicht schön, aber wir haben es überstanden.
Kein Wasser, vor allen Dingen kein warmes Wasser wahrscheinlich.
Kein,
ne?
Warmes Wasser, ja. Kaltes haben wir gekriegt.
Ja, dann, nicht. Du duschst doch eh mal kalt, hast du mir erzählt, aus Gesundheitsgründen. Aber im kalten Sitzen tust du nicht so gerne, das weiß ich auch. Wir kennen uns ja schon länger als Kollegen. Deswegen, wie warm war es denn diesen Winter bei euch? Im Schnee. Wir hatten ja unglaublich viel Schnee, wie seit Jahren nicht mehr.
Und
was war
Eis.
Los mit eurer Wärmepumpe?
Ja, Schnee und Eis und Minus und so weiter, war völlig entspannt. Also das Haus ist jetzt nicht kalt geworden. So eine Wärmepumpe funktioniert bei Minustemperaturen. Das heißt so minus 25, minus 28 Grad kann die vertragen, also beziehungsweise das Kältemittel vertragen und reagiert dann immer noch auch bei kalten Temperaturen. Und zur Not haben solche Anlagen heute immer, wie gesagt, diesen Heizstab. Nochmal, ist wie ein Tauchsieder, ist jetzt nicht wirklich gut.
Very old school.
Ist so ein bisschen old school, ja, und braucht auch wahnsinnig viel Strom. Ich habe mit dem Nachbarn gesprochen, der hat eine ältere Anlage, bei dem springt der Heizstab viel, viel früher an. Bei uns war es eigentlich so, dass der Heizstab nie angesprungen ist wegen der Temperaturen.
Ein anderes Thema, viele Leute haben Angst, dass die Wärmepumpe zu viel Lärm macht. Also vor allen Dingen diese Außeneinheit mit dem Ventilator. Wie ist das denn bei euch auf dem Land? Ist ja eigentlich schön ruhig. Ist da jetzt eine Störung?
Ja, nee. Also ja, nee, ist auch gut. Nein, also es gibt tatsächlich Wärmepumpen, die lauter sind. Das sind sehr häufig ältere Baujahre, also ältere Wärmepumpen. Das merke ich auch, wenn du abends da durchläufst durch die Siedlung. Bei uns ist es eigentlich relativ ruhig und die Wärmepumpen hörst du dann halt schon. Bei den neueren ist es tatsächlich nicht so. Es gibt Obergrenzen, zulässige Obergrenzen, 60 Dezibel. Das ist so ein ruhiges Gespräch in Zimmerlautstärke. Unsere hat jetzt irgendwie 46 Dezibel, in 3 Meter Entfernung 28. Das hörst du wirklich gar nicht. Ich habe auch mit dem Nachbarn gesprochen, mit dem ich mich bis dahin gut verstanden habe und immer noch gut verstehe, weil sie ist wirklich ruhig.
Okay, super. Viel hängt ja auch davon ab, wo und wie man die Wärmepumpe draußen aufstellt. Also unter dem Fundament sollte zum Beispiel Kies oder Rindenmulch sein, habe ich gelesen, um Schwingungen aufzufangen. Und man sollte auch aufpassen, dass keine Haus- oder Garagenwand den Schall reflektiert. Auch hier kann sicherlich Beratung helfen. Kommen wir mal zur Gretchenfrage, Nikolas. Wie teuer ist die Wärmepumpe denn im Betrieb? Also hat sich der Einbau jetzt gelohnt? Sparst du seit dem Heizkosten?
Also jetzt kommt der sehr, sehr haarige Teil. Also die Wärmepumpe ist ja so, dass du den Wärmebedarf im Haus nicht änderst, sondern du stellst halt um auf einen anderen Energieträger, auf eine andere Heizung. Das heißt, wir haben vorher ungefähr 24.000 Kilowattstunden gebraucht für die Heizung und Warmwasser, dann über Gas, und wir haben das jetzt auch gebraucht. Also ganz genau haben wir 24.230 Kilowattstunden gebraucht, dann eben über Strom und über die Wärmepumpe. So, und jetzt kommt's. Also bei Gas heizst du 1:1, das spricht aus einer Kilowattstunde Gas, machst du eine Kilowattstunde Wärme. Ich vereinfache jetzt einfach mal. Und bei der Wärmepumpe kommt es dann auf die sogenannte Jahresarbeitszahl an. Und das heißt einfach, wie viel Wärme machst du aus einer Kilowattstunde Strom? Sprich, eine Jahresarbeitszahl von 3 besagt, eine Kilowattstunde Strom macht 3 Kilowattstunden Wärme. So, und wenn ich das jetzt so hochrechnen würde für uns, bei 24.000 Kilowattstunden, Bosch sagt ungefähr 4, kannst du rechnen bei einer Wärmepumpe. Das heißt, wir hätten eigentlich 6.000 Kilowattstunden Strom brauchen müssen, um aufs Gleiche zu kommen.
Also grundsätzlich geniale Physik, hätten, brauchen, müssen, sehr viel Konjunktiv. Wie viel war es?
Nicht 6.000, sondern 8.657 Kilowattstunden. Deutlich mehr. Die Jahresarbeitszahl lag nicht bei 4, sondern deutlich unter 3. Ja, der Winter war kalt. Ja, wir haben es auch gerne warm, aber das hatten wir vorher auch. Und um überhaupt gefördert zu werden, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, braucht man mindestens eine 3 vor dem Komma, aber eben rechnerisch und nicht im realen Leben. Von daher war es schon ein Stück weit enttäuschend. Das muss ich schon sagen an der Stelle.
Ja, verstehe ich total. Was hat das denn finanziell bedeutet? Also heißt das, die Wärmepumpe hat sich im Vergleich zur alten Gasheizung auch nicht gelohnt?
Also vielleicht sage ich nochmal dazu, wir machen es nicht nur wegen des Geldes, sondern wir machen es auch und vor allen Dingen wegen des Klimas. Das kommt mir auch in der Diskussion immer viel, viel zu kurz. Und trotzdem hat sich die Heizung für uns natürlich gelohnt. Das lag einfach daran, dass wir eben auch noch eine Photovoltaikanlage haben. Und zwischen März und Oktober läuft eben ganz, ganz großer Teil des Strombedarfs über die PV-Anlage, und erst so im Oktober geht es so langsam wieder, Oktober, November geht es so langsam wieder los, dass wir dann tatsächlich wieder aus dem Netz sehr viel Strom ziehen müssen. Und das muss man vielleicht sagen, weil du sagst, hat sich's gelohnt. Vor Ausbruch des Iran-Krieges, würde ich sagen, waren wir wahrscheinlich nicht so gut. Also da lagen wir wirtschaftlich doch ein Stück weit hinten hinterm Gas. Also haben mehr bezahlt oder hätten mehr bezahlt, wenn wir alles aus dem Netz gezogen hätten.
Wenn ihr nicht die PV gehabt hättet.
Wenn wir nicht die PV gehabt hätten, genau. Okay. Wenn wir alles aus dem Netz gezogen hätten, alles von unserem Versorger, alles hätten bezahlen müssen. Ich muss sagen, wir zahlen 30 Cent pro Kilowattstunde. Wäre das teurer gewesen, als wenn wir mit Gas geheizt hätten? Jetzt nach Ausbruch des Iran-Kriegs ist es so, dass die Gaspreise derart gestiegen sind, dass auch für Privatleute, auch für Privathaushalte, dass wir am Ende des Tages doch einen Tick mehr bezahlen würden als das, was wir mit Strom bezahlen müssten. Aber wie gesagt, über die PV-Anlage ist es ohnehin deutlich günstiger für uns geworden.
Okay, also ich fasse mal zusammen, wer auch noch eine PV-Anlage auf dem Dach hat, da ist das auf jeden Fall eine super Kombination. Das lohnt sich total. Wer jetzt nur entscheidet, habe ich eine Wärmepumpe oder eine Gasheizung im Keller, da kann man nicht hundertprozentig sagen, ob sich das rechnet. Vor allem natürlich nicht mit Blick auf die globalen Schwankungen für Gas- und Ölpreise, siehe Iran-Krieg. Wir wissen ja nicht, was da jetzt noch kommt, ne?
Genau, wir wissen nicht, wie schnell sich so eine Preise ändern. Aber für mich ist einfach auch noch ein wichtiger Punkt, dass wir uns halt abhängig machen von den fossilen Energien. Und das machen wir natürlich mit einer Wärmepumpe nicht, zumal wenn man eine Photovoltaikanlage auch nutzen kann. Aber das muss man eben auch dazu sagen, das kann halt nicht jeder. Und nicht jeder hat die freie Entscheidung, weil gut die Hälfte der Menschen in Deutschland wohnen ja am Ende des Tages auch zur Miete.
Ja, stimmt. Über die Frage, wo eigentlich die vielen Mieter in Deutschland beim neuen Gebäudemodernisierungsgesetz bleiben und natürlich der Klimaschutz, will ich jetzt noch mit Martin Pehn sprechen, dem Geschäftsführer des Instituts für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Aber erstmal herzlichen Dank, Nikolas, dass du uns so einen umfassenden Einblick in deinen Heizungskeller bzw. Hauswirtschaftsraum gegeben hast.
Heizungskeller wäre schön, geht ja nicht.
Eben.
Tschüss, gerne.
Tschüss, Nikolas. Hallo, Herr Pehnt.
Ich grüße Sie.
Kritiker sagen, das Gebäudemodernisierungsgesetz könnte zur Kostenfalle werden, vor allem für Mieterinnen und Mieter. Dann nämlich, wenn Vermieter eine zunächst günstigere Öl- und Gasheizung einbauen, aber die Mieter dann ja die potenziell steigenden Betriebskosten tragen müssen. Das Öko-Institut zum Beispiel warnt, die Heizkosten könnten sich durch das Gebäudemodernisierungsgesetz verdoppeln. Was raten Sie denn Mietern und was wünschen Sie sich von der Bundesregierung, damit das neue Gesetz wie versprochen sozial verträglich wird?
Es ist in der Tat ein großes Problem, dass jetzt Vermieter einen Anreiz haben, eine billige Heizung einzubauen und dann die Betriebskosten auf die Mieterin abzuwälzen. Die Energiekosten werden deutlich steigen durch CO2-Preise, durch diese Biobeimischung, durch Netzentgelte. Deswegen ist, glaube ich, vor allen Dingen an der Stelle die Politik gefragt, Maßnahmen zu ergreifen, dass Mieter und Mieterinnen geschützt sind. Und da wird gerade in Berlin einiges diskutiert, angefangen davon, dass man in Zukunft die Investitionskosten für Öl- und Gasheizung nicht mehr auf die Modernisierungsumlage und auf die Miete umlegen darf. Es wird auch diskutiert, ob vielleicht die Mehrkosten, die entstehen durch eine Öl- und Gasheizung, durch den CO2-Preis, durch die Biotreppe, dass diese Mehrkosten vom Vermieter zu tragen sind. Und man muss, glaube ich, auch über die Förderlandschaft nachdenken und sich bei der Entwicklung von Förderprogrammen auch dahin entwickeln, dass klimafreundliche Lösungen auch für Vermieter attraktiv werden. Also das ist wirklich ganz wichtig, aus politischer Sicht zu handeln, damit Mieter und Mieterinnen nicht die Leidtragenden der Wärmewende sind.
Jetzt hatten wir vor ein paar Jahren erst den Angriff auf die Ukraine, jetzt den Iran-Krieg. Viele würden sich sicherlich gerne unabhängig machen vom globalen Öl- und Gasmarkt. Aber auch Wärmepumpen laufen ja mit Strom, der heute zumindest teilweise noch aus Gaskraftwerken kommt. Wie unabhängig können wir denn damit werden?
Also zunächst mal zeigt der Iran-Krieg, glaube ich, sehr deutlich, wie wichtig Energiesouveränität ist und eine Unabhängigkeit von Putin, von Trump, von anderen wenigen Lieferländern, die uns dann die Preisschraube ansetzen können. Und deswegen ist der Weg über eine erneuerbare Energieerzeugung in Deutschland vor Ort zu kommen, glaube ich, genau der richtige. Und wir sehen schon heute, dass wir fast 60% unseres Stroms aus heimischen erneuerbaren Energien bekommen, aus Wind, aus Solaranlagen. Das wächst immer schneller, immer weiter. Dazu kommen Energiespeicher, dynamische Stromtarife, also ein viel flexibleres Stromsystem. Und das ist der richtige Weg. Wir werden dann auch noch Gaskraftwerke benötigen für Dunkelflauten oder für Tage, an denen wir keine erneuerbaren Energien haben. Aber das werden nur geringe Mengen sein. Unterm Strich macht uns die Elektrifizierung unserer Wärmeversorgung deutlich unabhängiger von Energieimporten. Deswegen müssen wir diesen Weg weiter begehen.
Und sie schützt das Klima. Und die Bundesregierung sagt ja, sie will den Heizungskeller zwar wieder zur Privatsache machen, aber gleichzeitig eben das Klima schützen. Konkret soll es zwar erlaubt bleiben, neue Öl- und Gasheizungen einzubauen, aber diese müssen ab 2029 mit 10% klimafreundlichen Brennstoffen laufen, wie zum Beispiel Biogas, Bioöl oder Wasserstoff. Außerdem sollen Energielieferanten verpflichtet werden, schon ab 2028 all ihren Öl- und Gaslieferungen solche Brennstoffe beizutragen. Mischen und zwar 1%. Und beide Quoten sollen dann bis 2040 steigen, Stichwort Biotreppe. Was meinen Sie denn, können die Klimaziele so erreicht werden?
Aus meiner Sicht ist diese neue Regelung, dieser neue Vorschlag ein deutlicher, ein großer Rückschritt für den Klimaschutz. Nicht nur, dass man die Anforderungen deutlich runtergeschraubt hat, von 65 auf 10% und dann diese 1% Bioquote, die ja weniger als das ist, was wir heute schon im Energiesystem drin haben. Es wurde auch nach hinten verschoben. Und es wurde auch die klare Botschaft aufgeweicht, dass es gut ist, sich von Erdgas und von Heizöl wegzubewegen. Das heißt, man hat wieder eine Tür geöffnet für den Weiterbetrieb von fossilen Gas- und Ölheizungen für eine lange Zeit. Und das ist problematisch, das hat Folgen. Wir sehen und errechnen, dass es durchaus eine Klimaschutzlücke geben kann von 170 Millionen Tonnen zusätzlicher Treibhausgase bis 2040. Das wird teuer, das erfordert Strafzahlungen, das führt zu Klimaschadenskosten. Also das ist volkswirtschaftlich kein guter Weg.
Jetzt haben ja viele Menschen zuletzt abgewartet, was da an Vorgaben aus Berlin kommt. Deswegen sind die Heizungsverkäufe 2025 extrem zurückgegangen. Aber die Wärmepumpe war vergangenes Jahr die meistverkaufte Heizungsart. 290.000 Wärmepumpen im Vergleich zu knapp 277.000 Gasthermen. Und Ölheizungen, die haben mit unter 4% praktisch keine Rolle mehr gespielt. Wagen Sie denn da jetzt zu hoffen, dass die Wärmewende in deutschen Heizungskellern stattfindet, Realität wird, ganz unabhängig davon, was die Politik für Gesetze macht?
Ja, das ist tatsächlich meine Hoffnung. Also vielleicht sind die Verbraucherinnen und Verbraucher da auch weiter, wenn man sich das ganz nüchtern betrachtet und die Kosten anschaut, auch das, was zukünftig zu erwarten ist, dann ist die Wärmepumpe oder auch das Wärmenetz in den allermeisten Gebäuden die bessere Lösung. Dazu kommt, dass sich der Markt ja auch extrem weiterentwickelt hat. Also Handwerksunternehmen haben sich geschult im Einbau von Wärmepumpen. Es gibt viel mehr Geräte, viel mehr Angebot. Die Preise sinken auch schon wieder leicht. Es gibt Standardoptionen, Container mit Wärmepumpen, die man einfach nur anliefern muss. Das heißt, der Markt ist da auch kreativ und ich hoffe, dass das weitergeht und so die Wärmewende auch, ich sag mal, trotz der Politik oder mit nicht so viel Unterstützung der Politik, wie vielleicht mal erhofft, dann zum Erfolg bringt.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne. Danke, Frau Tappe.
Wie es mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz weitergeht, sollen wir bald erfahren. Bis Ostern will die Bundesregierung einen ausformulierten Gesetzesentwurf vorlegen. Der wird dann vom Bundestag beraten und soll bis Ende Juni verabschiedet werden. Wir bleiben natürlich dran. Unsere nächste Podcast-Folge erscheint übrigens ausnahmsweise schon in einer Woche, denn die nehmen meine MDR-Kollegen Theresa Brenner und Markus Schödel schon am Wochenende live auf der Leipziger Buchmesse auf. Sie sprechen dort mit der Energieökonomin Claudia Kempfert über ihr neues Buch Kurzschluss, wie wir unsere Energiezukunft verspielen. Und wenn ihr in der Nähe seid und Lust habt, da dabei zu sein, dann kommt doch gerne dazu. Wir würden uns total freuen. Das Ganze findet statt am Samstag von 13 bis 14 Uhr am Literaturbauwagen in Halle 2, Stand H301. Wem das jetzt zu schnell ging, diese Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Nach Ostern erscheint das ARD-Klima-Update wieder regulär alle 2 Wochen mittwochs, aber am besten abonniert ihr den Podcast einfach, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ab und zu gibt's ja auch Sonderfolgen für euch. Und für die Zwischenzeit empfehlen wir euch unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch unter mdr.de/klima. So, gleich gibt's natürlich auch noch einen Podcast-Tipp, aber erstmal sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.
Es gibt Recherchen, die uns nicht mehr loslassen und Geschichten, die uns tief berühren. Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, seid ihr mittendrin. Von Montag bis Freitag hört ihr eine neue Folge. Wir tauchen ab zu den zentralen Hintergründen aktueller Nachrichten und spannenden Stories. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Bewegende Geschichten, aktuelle Themen und investigative Recherchen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause sind wir in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.